Ihr Lieben, heute ist Erntedankfest und ich habe zwei Schriftstellen mitgebracht und möchte über verschiedene Gedanken einfach sprechen. Also es ist vielleicht mehr ein Lehrstück heute, eine Lehreinheit. Es sind verschiedene Gedanken, die ich nur anspreche. Saat und Ernte, Wachstum, Finanzen. Einen längeren Teil werde ich über den Zehnten sprechen, wie wir ihn sehen und wie ich ihn sehe. Dies vorab nicht als 10% in Gesetz gemeißelt, sondern mehr das Prinzip des Gebens und Umgang mit Armen in der Gesellschaft, in unserer Gemeinde, so wir denn welche haben, und über den Lohn, also verschiedene Gedanken, weil Ernte Dank ist, preis dem Herrn. Und die Bibelstellen, natürlich, wie soll es anders sein, meine Lieblingsstelle zu diesem Thema, 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir haben gerade Tag, wir hatten eine Nacht, die liegt hinter uns, wir gehen auf den Winter zu, wir hatten einen Sommer. Also ihr seht all das, was hier beschrieben ist, und solange die Erde steht, wirkt dieses Gesetz von Saat und Ernte. Preis dem Herrn. Und aus dem Neuen Testament, Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Wiederhol nochmal, Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es uns aufschließt, dass es lebendig wird, dass es nicht nur Buchstaben sind und leere Worte, sondern gefüllte Worte mit deinem Geist, der uns verändert in unserem Inneren, in unserem Denken und dann auch in unserem Handeln. Ich danke dir, Jesus, dass du den Weg frei machst direkt zum Vater, dass wir so freimütig beten können und dass ich den Glauben habe, dass genau das heute Morgen passiert. Ich bitte aber auch um deinen Segen für die Verkündigung hier in dieser Stadt, überall, wo das Wort verkündigt wird. Herr, segne die Verkündiger, ob Mann oder Frau, und segne die, die zuhören. In Jesu wunderbarem Namen zum Segen unserer Stadt. Amen. Preis dem Herrn. Ja, Volker hat es vorhin gesagt in der Einleitung, es waren so viele Leute da, bis auf den letzten Platz besetzt. Ist ja schön, mal so eine Demonstration, auch vor der unsichtbaren Welt, all der Gläubigen, die hier für ihre Stadt eintreten und für die Region. Das ist einfach wunderbar. Also Grund zu danken. Und es ist schön, in einer Gesellschaft zu leben und in einer Zeit, wo man auch frei den Glauben bekennen darf. Das ist ja nicht überall hier zu dieser Zeit auf unserem Erdball möglich. Aber uns ist das möglich. Und das ist eine schöne Sache. Ich darf frei über meinen Glauben sprechen an einen Auferstandenen, den ich persönlich noch nie gesehen habe, mit meinen natürlichen Augen. Aber ich weiß, in meinem Herzen und von meinem geistigen Auge habe ich durchaus Erfahrungen mit ihm gemacht. Und das wunderbare Wort, aus dem wir lesen, das ist sein Wort. Er ist das fleischgewordene Wort, sagt Johannes Evangelium Kapitel 1. Und das macht es so spannend, wenn wir mit diesem Wort umgehen, dann gehen wir nämlich persönlich mit ihm um. Und die Gedanken, die ich mitgebracht habe, zunächst mal vielleicht aus Kapitel 8 von 1. Mose, was ich eben gesagt habe. Da wird das Gesetz von Saat und Ernte beschrieben und unmittelbar davor sind zwei Verse, die ganz interessant sind. Das war in dem ganzen Kapitel 8 wird das Ende der Sintflut beschrieben und hier heißt es ab Vers 20, nachdem Noah aus der Arche entstiegen war mit den ganzen Tieren und mit seiner Familie, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Also wir lesen, wie Gott freute sich, dass Noah ein Opfer darbrachte, und Gott fasste einen Entschluss, nämlich, dass er hinfort nicht mehr zu schlagen, nämlich hinfort nicht mehr zu schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Es hat ihn gereut, die ganze Menschheit sozusagen zu vernichten, zu ertränken, bis auf die Familie Noahs. Warum? Weil Noah ein Dankopfer brachte. Hieß es nicht, Gott sagte zu Noah so, jetzt mach mir mal ein Dankopfer, ne, dass ich deine Familie bewahrt habe, sondern das ist im Herzen Noahs entstanden und er hat Gott geopfert. Und das hat Gott gefallen. Und in der neutestamentlichen Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dass Gott einen Lohn gibt demjenigen, der glaubt, das ist ganz wichtig. Wir sind in einer Gesellschaft und in einem System eingebettet, wo wir in der Regel dafür belohnt werden, wenn wir Leistung erbringen. Ja, tust du was, leistest du was, dann kriegst du Lohn, dann wirst du bezahlt, ganz einfach. Aber Gott, bei Gott ist das anders, da werden wir belohnt und er ist ein Belohner desjenigen, der glaubt. Und das Wort Glauben und Gehorsam, die beiden Worte haben die gleiche Wurzel im Griechischen. Glauben und Gehorsam ist fast in manchen Zusammenhängen wie ein Synonym. Das heißt, ich glaube und weil ich glaube, bin ich gehorsam oder andersrum, ich bin gehorsam seinem Wort gegenüber, weil ich ihm natürlich glaube. Und das belohnt er. Er belohnt also nicht Leistung, sondern Glauben. So wie in meiner Losung gezogen, alle, die an Jesus Christus glauben, haben ewiges Leben. Boah, das kriege ich, weil ich glaube, nicht weil ich etwas leiste. Gleichwohl ist etwas in meinem Herzen und auch in dem Herzen von Noah und dem Herzen der allermeisten, vielleicht von jedem Einzelnen, der hier heute Morgen, auch Gott was zurückzugeben. Ihm seinen Dank dafür auszudrücken, dass man von ihm eigentlich jeden Tag Gnade geschenkt bekommt für ein Leben, für neue Chancen, auch für Geschenke oder für Versorgung, was immer es ist. Einfach die Tatsache, dankbar zu sein im Herzen und Gott etwas dafür geben zu wollen. Auslöser bei Noah war sicherlich, dass er die, ich glaube es waren 150 Tage, in der Arche mit seiner Familie und mit den ganzen Tieren überlebt hat. Wenn wir Gott geben, und jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, der einen sehr großen Raum einnimmt, gerade in der Finanzierung der Kirche selbst. Ich war jetzt ihr wisst das, ist eins mein Kernhobby, das ist Golfspielen. Und ich war eingeladen worden auf einen anderen Golfplatz, wo ich noch nicht war, letzte Woche. Und naja, eine der ersten Fragen, wir wissen ja, dass ich auch predige und in so einer Freikirche oder Sekte bin. Und dann fragt der eine, sag mal, wie finanziert ihr euch denn? Nehmt ihr auch Kirchensteuer? Ich sage, nein, wir nehmen natürlich keine Kirchensteuer, nicht bei uns. Das ist alles freiwillig. Aha. Und kontrolliert wird das auch nicht. Dann habe ich richtig gesehen, wie sich seine Stirn in Falten legte, gegrübelt, wie soll denn das gehen? Ja, wir haben das aber nicht weiter vertieft. Das Gespräch wurde dann abgelenkt, aber ich bin mir ganz sicher, da kommt die nächste Frage, wenn ich ihn wieder sehe. Denn das bohrt in ihm. Wie funktioniert das denn? Und ihr Lieben, wir sind so groß geworden, meine Frau und ich oder meine Familie, da war der Zehnte, so wie wir im Glauben ja den Herrn kennengelernt haben und auch in der Lehre, in der Gemeinde, wo wir waren. Und das war damals auch in den gesamten freikirchlichen Gemeinden, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Da war es bei unserem Nachglauben, es war im Zusammenhang mit dem Taufgespräch, also Mitglied zu werden heißt, 10% vom Einkommen zu bezahlen als Zehnten abzugeben der Gemeinde. Gemeinde ist das Kornhaus. Und da landen die 10% des Einkommens. Das war für uns damals sehr viel. Wir waren ja nicht gläubig. Jetzt haben wir uns bekehrt. Plötzlich waren wir ganz kurzgläubig und jetzt heißt 10% vom Einkommen. Sabalot. Ja. Wir haben beide verdient, hatten damals keine Kinder. Naja, wir haben das gemacht im Glauben, auch aus einer Dankbarkeit heraus, von Gott empfangen zu haben, ihn kennengelernt zu haben und jetzt plötzlich ein Leben, das Leben, das vor einem liegt, ganz anders zu sehen, mit anderen Augen. Naja, es hat uns eine tiefe Dankbarkeit erfüllt und so haben wir das eingebaut in unser Leben. Und ich möchte bei der Wahrheit bleiben. Das war jetzt ja vor weit über 30 Jahren. Es folgten dann Abschnitte, viele Jahre später, wo wir den Zehnten als 10% nicht mehr bezahlen konnten. Und nun entstand etwas, weil wir ja so groß geworden sind. Es entstand ein Druck in uns, ein fürchterlich schlechtes Gewissen, weil man jetzt plötzlich den Zehnten nicht mehr zahlen kann, aber den Zehnten ja zahlen muss oder soll, das wurde übrigens nie kontrolliert, das muss ich hinzufügen, von der Gemeinde, wo wir groß geworden sind. Aber man hat natürlich, man fühlt sich dann seelisch unter einem unwahrscheinlichen Druck. So ist es mir gegangen, so ist es uns gegangen. Und wie ich weiß, ist es mit all denjenigen, mit denen ich da mal drüber offen gesprochen habe, so geht es jedem, der in diese Situation kommt. Wenn er Gott etwas aus Dankbarkeit geben möchte, wenn er weiß, und er hat das viele Jahre gemacht und das waren 10% des Einkommens und plötzlich kann er nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Scheidung, Verlust der Existenz, Verlust des Arbeitsplatzes, Schulden. Und die Frage ist, und da waren wir auch in einer Situation, was ich ja jetzt nicht ausbreiten möchte, aber wir konnten es eben nicht mehr bezahlen. Aber wir haben eins gemacht, obwohl wir dann natürlich in der Folge hoch verschuldet waren, obwohl alles Mögliche passierte, aber eins haben wir schon gemacht. Wir haben immer treu gegeben von dem, was uns zufloss, und es floss immer etwas zu. Um in biblischen Begriffen zu sprechen, wir hatten immer eine Ernte, manchmal eine kleine, manchmal eine ganz kleine und manchmal eine etwas weniger kleine. Es kam immer etwas, Versorgung war immer da, sonst stünden wir nicht vor euch. Sonst hätten wir keine 3 Kinder und hätten alles wunderbar überstanden. Das heißt, Gott hat immer versorgt. Und wir haben immer in Dankbarkeit Gott gegeben, aber, ich sage es ausdrücklich, nicht immer die rechnerischen 10%. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch ein paar Gedanken teilen aus dem Alten Testament und dann das versuchen, auch über das Neue Testament zu erklären. Wir möchten nicht, dass irgendeiner dort sich unter Druck gesetzt fühlt, von uns schon gar nicht. Aber wir möchten auch erklären und erläutern, dass es wichtig ist, Gott seine Dankbarkeit auszudrücken. Übrigens nicht nur Gott gegenüber, sondern das, was wir Gott gegenüber tun, das tun wir dann auch den Mitmenschen, mit denen wir zu tun haben. Zuallervorderst in der Gemeinde. Ich sehe sehr viel, enorm viel Engagement untereinander, unter euch, wie ihr einander Dankbarkeit ausdrückt. Einmal, dass ihr Gott kennt, aber auch, dass ihr den anderen kennt. Da ist so viel Hilfsbereitschaft, das ist wirklich, das muss man auch mal sagen. Auch das fließt ja hin und her und hat seinen Ursprung in dieser Dankbarkeit, Gott was zu geben. Aber wir sollen auch von unserem Geld was, von unserer Ernte etwas abgeben. Und nun habe ich für euch die Bibelstelle mitgebracht. Übrigens vielleicht noch ein interessantes Zitat. Der ist, soll ja in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sein. Ich habe jetzt nicht viel raus. Ich weiß nicht, ob es ein sogenannter wiedergeborener Christ war. Aber der Spruch gefällt mir, weil Geld ja in meinem Leben auch eine ganz gewisse bestimmte Rolle gespielt hat und spielt. Und zwar der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau soll gesagt haben, das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit. Dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft. Also hat das Geld, und das erlebe ich ja auch, das habe ich immer schon erlebt, Geld hat einen Geist anhängen. Die Bibel sagt dazu Mammon. Das ist etwas sehr Dämonisches, das jeden Einzelnen von uns verführen kann, verblenden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, schon frühzeitig diesen Mechanismus oder diesen Geist zu erkennen und nicht unter der Knechtschaft des Geldes zu sein, sondern frei zu sein und zu entscheiden, was wir mit dem Geld machen, anstatt durch das Geld bestimmen zu lassen, was wir machen. Das ist also wichtig und deswegen auch diese Gedanken. Nun schauen wir uns mal den Zehnten an. Und ich darf euch sagen, schon jetzt, es gibt mehrere Zehnte. Wir haben im Alten Testament. Und wenn wir vom Zehnten reden, und da hat er ja seinen Ursprung im Alten Testament, dann müssen wir uns natürlich angucken, welche Zehnte gibt es denn und wie ist denn da der Zusammenhang. Der Herr sprach zu Aaron, das lesen wir im 4. Buch Mose, Kapitel 18, ab Vers 20 und 21 und die Verse 24 bis 26. Du sollst in dem Land der Israeliten, keinen erblichen Besitz haben. Dir gehört unter ihnen kein Besitzanteil, sagt er zu Aaron, kein Besitz haben. Ich bin dein Besitz und dein Erbteil mitten unter den Israeliten. Den Leviten gebe ich als Erbteil den ganzen Zehnten, den die Israeliten entrichten. als Entgelt für ihren Dienst, den die Leviten verrichten, den Dienst am Offenbarungszelt. Denn das Erbteil für die Leviten habe ich als den Zehnten bestimmt, die Israeliten dem Herrn als Abgabe entrichten. Darum habe ich zu den Leviten gesagt, sie sollen keinen Erbbesitz unter den Israeliten bekommen. Der Herr sprach zu Mose, rede zu den Leviten und sage ihnen, wenn ihr von den Israeliten den Zehnten entgegennehmt, den ich euch von ihnen als euren Anteil zugewiesen habe, dann entrichtet davon dem Herrn eine Abgabe als Zehnten vom Zehnten. Also das bisschen klingt kompliziert, aber es ist eigentlich ganz einfach. Alle 12 Stämme Israel haben das verheißene Land von Gott bekommen, haben es bezogen, haben es also sozusagen in Besitz genommen und haben es bestellt. Und der Zehnte war damals, das war der Zufluss, den sie damals hatten, war im Grunde die Ernte, denn Landwirtschaft war ja das Wirtschaftssystem. Und durch die Landwirtschaft haben sie sozusagen hauptsächlich ihren Lebensunterhalt bestritten. Und das war das meiste, das ist das, was auch dann messbar war, wenn geerntet wurde. Und von dieser Ernte galt es 10% abzugeben. Und wohin? In den Tempel sozusagen. Und das mal hierzu. Also es war verfügt von Gott und das war keine freundliche Empfehlung, das war Gesetz. Also das war nicht ein Appell an die Großzügigkeit und an die Dankbarkeit des Volkes Israels, sondern das war ein Gesetz. Die Rechtsform oder die Gesellschaftsform damals, die Regierungsform, so ist es richtig, war eine Theokratie. Gott regiert, Gott bestimmt, Gott ist der König, war der König zum damaligen Zeitpunkt. Er hat ein Gesetz, wie jeder andere König auch, und das muss befolgt werden. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Das war Gesetz. Wir geben den Zehnten an Gott. So, der war also keine, ja, so nun haben wir eine weitere Bibelstelle. Moment. Und dieser Zehnte sollte bezahlt werden, damit das Volk auch, also ein weiterer Zehnter, feiern kann. Denn das Volk Israel oder das Volk der Juden, das auserwählte Volk, war ja auch bekannt dafür, dass es eine ganze Reihe von Festen gab. Das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, das Wochenfest, das Laubhüttenfest. Und der zweite Zehnte, der gezahlt werden sollte, also der erste für die Leviten zur Versorgung und der zweite, die zweiten, also 20% dann, zur Ausrichtung dieser Feste. Aber es ging noch weiter. In jedem dritten Jahr, heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 14, in Versen 28 und 29, jedem dritten Jahr sollst du den ganzen Zehnten deiner Jahresernte in deinen Stadtbereichen abliefern und einlagern und die Leviten, die ja nicht wie du Landanteil und Erbbesitz haben, die Fremden, die Waisen und die Witwen, die in deinen Stadtbereichen wohnen, können kommen, essen und satt werden, damit der Herr, dein Gott, dich stets segnet bei der Arbeit, die deine Hände tun. Also, da heißt es in dem Kommentar, wenn man diesen dritten Zehnten anteilig, der ja jedes dritte Jahr fällig war, umlegt und summiert, sind wir inzwischen aufgerundet bei 23,5%. Dazu kam dann noch pro Jahr ein halber Schekel Tempelsteuer und wenn man Felder hatte, war man verpflichtet, ist auch interessant, diese kreisförmig zu ernten, damit die Ecken an den Ecken etwas stehen blieb und das war für die Armen. Und wenn man das alles summiert, aufrundet, kommen wir auf eine jährliche Belastung von ca. 25%. Und das ist, hinzu kam später noch durch die Besatzung der Römer die Kopfsteuer und das war auch noch zu entrichten. So, und jetzt können wir schlecht predigen, als jedenfalls nicht hier bei uns. Ihr zahlt es 10% ja, nach dem Gesetz und eigentlich sind es ja 23,5%. Aber es wird hier etwas passend gemacht, was eigentlich gar nicht zusammengehört, denn es war ja für die Leviten und die Leviten wiederum waren welche, die durften gar kein Eigentum haben. Das heißt also die Verantwortlichen der Gemeinde. Ne? Also man darf kein Wohneigentum haben, keine Immobilien, kein Auto. Ja, wir haben ja all das in der Regel. Also sind wir auch von den Empfängern her, passen wir da nicht in das Raster. Also wenn wir die 10% ganz genau, wenn man es ganz genau anwenden will, dann muss man sich natürlich auch anschauen, die Empfängerkreise. Und da erfüllen wir ja auch nicht die Voraussetzung, sodass wir also schon sagen können, im Übrigen wurde 70 nach Christus der römische Tempel platt gemacht von den Römern. Das heißt also, da gab es nichts mehr in den Tempel abzuliefern und 10%. So, worum geht es dann aber oder wo ist dann die Wahrheit? Die Wahrheit ist, und das glaube ich, das ist das, was wir in unserem Leben erlebt haben, es geht nicht um das 10% als exakt die rechnerischen 10%, sondern es geht darum, dass ich aus meinen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, die mir immer wieder neu zufließen jeden Monat, einen signifikanten Teil, für uns war es wichtig, einen signifikanten Teil abzugeben, zu sagen, Gott, das ist für dich. Wir haben einen Dauerauftrag eingerichtet und sagen, Gott, das ist für dich. Das, egal, ob wir nun Schulden machten damit, also ob das ob das vom Girokonto runterging, das in den Miesen war oder nicht, das ist etwas, wo wir sagen, wir kriegen aber trotzdem jeden Monat kommt ein Zufluss und von dem geben wir. Das heißt, wir verstehen das Geben und die Dankbarkeit als einen Gehorsamsschritt und auch aus Dankbarkeit heraus, nicht als einen Gesetzesakt. Denn wir sind frei vom Gesetz im Neuen Testament. Der ganze rote Faden von all unseren Predigten in den Freikirchen ist, dass wir frei sind vom Gesetz und auch natürlich in den Landeskirchen hier und da. Wir sind frei vom Gesetz. Dafür kam Christus. Er hat das Gesetz erfüllt. Keiner von uns konnte das Gesetz erfüllen. Er ist eingetreten und hat das Gesetz erfüllt. Vollständig, hundertprozentig. So, und dann haben wir Zeiten erlebt, da konnten wir mehr als einen Zehnten geben. Und ich muss das nochmal sagen, wie ich das schon mal gesagt habe, wenn jemand 150.000 Euro brutto im Monat verdient, für den sind 15.000 Zehnter gar nichts. Ein Klacks, er hat ja dann auch 135.000. Dann zahlt er seine Steuern, dann lassen die Hälfte bezahlen, aber dann hat er immer noch 50.000 netto. Ja, und? Ne? Der im Monat 300 Euro, 350 Euro kriegt, oder 250, 280, da schaut es ganz anders aus. Und da geht es nicht um den Zehnten. Da erinnere ich an dieses Gleichnis, an dieses Beispiel mit dem Schärflein, wo Jesus beobachtet wird, denn da was in den Opferkasten gelegt hat. Da ist eine alte Frau gekommen und hat da eine Münze eingelegt. Und die anderen, die Pharisäer, haben sich da gezeigt, wie sie da groß ihr Geld eingelegt haben. Und Gott hat gesagt, die Frau da, die hat alles gegeben, was sie hatte. Es ist nicht der absolute Betrag. Es ist das Prinzip, es ist die Haltung dahinter, die Haltung der Dankbarkeit, wo ich Gott ausdrücke. Deswegen ihr seid noch nie kontrolliert worden, keiner wird es auch je tun, dass wir das kontrollieren, wie viel gibt jeder. Aber es wird erkennbar, natürlich, wenn Geld reinkommt, wie dankbar eine Gemeinde ist, Gott gegenüber, nicht uns gegenüber. Wir bekommen ja kein Gehalt. Andere Freikirchen können von den Einnahmen Gehälter bezahlen, zumindest Teilzeitgehälter. Wir haben geringfügigen Gehälter, demnächst machen wir wieder eins und schalten wir wieder eins frei, da komme ich zu einem ganz anderen, zu einem wichtigen Punkt, der damit zusammenhängt. Das ist, wenn wir nun Geld bekommen als Gemeinde, was wir damit machen. Und das ist etwas, was wir als Familie ganz besonders auf dem Herzen haben, dass wir nicht zulassen wollen, dass jemand unter uns in der Gemeinde in Armut lebt. Und mit Armut meine ich, wenn er subjektiv den Eindruck hat, dass er arm ist und in Armut lebt. Es gibt den einen und den anderen, der hat sehr wenig Geld zur Verfügung, aber darauf angesprochen fühlt er sich überhaupt nicht arm. Er kommt mit dem aus, was er hat. Es gibt aber den anderen, der darunter leidet, dass er, wie er subjektiv erlebt, in Armut ist. Und wenn der zu uns kommt, dann habe ich Gott sei Dank immer schon die Freiheit gehabt von unseren Leitern, dort auch zu helfen. Und zwar nicht, indem wir dann den großen Feuerwehrschlauch auspacken und sagen, wie viel brauchst du denn, dass du deine Schulden los bist. Oftmals hat es gar nicht mal mit Schulden zu tun, sondern dass wir dann versuchen, demjenigen oder derjenigen zu helfen. Und das haben wir ja einmal sehr eindrucksvoll gemacht in dem Fall des einen jungen Mädels, die jetzt ja in Herzogenaurach lebt. Und ihr Lieben, das geht nur durch eure Großzügigkeit und durch die Dankbarkeit, die ihr ausdrückt, durch das, was ihr freisetzt und was ihr gebt. Es ist schön, dass wir das tun können und wir machen das auch. Wie gesagt, demnächst machen wir dann noch ein zweites geringfügiges Gehalt dazu. Und dennoch beschämt es uns, wenn wir dann im Vergleich mit anderen Gemeinden sehen, ups, wir kommen gut aus, aber es bleibt eigentlich nichts übrig. Und gut, das ist auch nicht schlecht. Sagen wir mal, wir wollen ja keine Reichtümer sammeln, aber man könnte vielleicht noch mehr helfen, noch großzügiger helfen, wenn man mehr zur Verfügung hätte. Und wir dann im Vergleich sehen, Mensch, von der Größe könnten wir leisten andere oder haben andere ein Mehrfaches des Spendeneingangs. Ja. Und wie gesagt, das geht nicht darum, dass wir große Zahlen produzieren wollen im finanziellen Bereich, sondern es geht darum zu erkennen, wo jeder Einzelne, was Gott von dem Einzelnen erwartet und sich einfach auch teilzumachen. Und das ist egal, auch wenn du hier nur ab und zu bist als Gast und du fühlst dich zu einer anderen Gemeinde zugehörig oder zu einer anderen Gruppe, dann gib's da. Das ist nicht so, dass wir darum jetzt durch Druck bitten und ich sage es ausdrücklich, wir werden das auch nach wie vor weiterhin nicht kontrollieren. Aber wir möchten euch ermutigen, dort in eine Segenslinie reinzukommen, die wir als Familie erfahren haben. Und ich darf sagen, auch immer noch erfahren. Mein letztes Kapitel ist noch nicht geschrieben, aber ich bin auf dem besten Weg dahin. Und es war ein gigantischer Betrag, aus dem wir aus dem wir rausgezogen wurden, Schritt für Schritt. Ich hätte mich anders rauswinden können, das wollte ich nie. Es gibt ja diese Insolvenzrechts und das Verfahren mit nach 7 Jahren, alles bist du schuldenfrei. Aber das war für mich persönlich nie ein Thema. Ich bin immer wieder auch ermutigt worden von anderen Leitern. Aber ich wollte eins nie, das mache ich jetzt aber nur an mir fest, an meinem persönlichen Leben. Ich wollte nie durch Gerichtsbeschluss, dass Leute, Gläubige dazu gezwungen werden, mir die Schulden zu erlassen. Und nichts anderes ist es im Insolvenzverfahren. Und das wollte ich nicht. Gleichwohl sage ich nicht, dass es verkehrt ist. Es ist ja das Gesetz, dürfen wir anwenden. Aber ich bin ja nun in die Situation gekommen, weil ich so wollte. Ich habe ja gesagt, Herr, zeig mir bitte, was im Leben wichtiger ist. Ich habe meine Frau damals zwar nicht gefragt, das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Die hätte wahrscheinlich gesagt, bist du wahnsinnig? Aber wie dem auch sei, ich bin Gott dankbar und ich möchte euch ans Herz legen, ihr Lieben, unterschätzt das nicht, eure Dankbarkeit auszudrücken durch einen regelmäßig. Das muss nicht viel sein, aber es sollte so viel sein, dass es eure Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrückt Gott gegenüber. Und viele machen es ja, viele nehmen ja daran teil. Aber es sind noch etliche, an denen rauscht es so völlig vorbei. Die nehmen gern alles in Anspruch. Etliche, nicht wenige, auch das Café und alles und Veranstaltungen, aber du siehst nirgendwo finanzielle Verbindlichkeit, nirgends. Und da bitte ich euch zu erkennen, dass es nicht darum geht, dass wir da im Vordergrund stehen oder damit bei uns was passiert als Gemeinde auf dem Konto, sondern damit bei euch was passiert. Denn in dem Moment, wo es heißt, der gib und dir wird gegeben, das ist ja völlig im Gegensatz zu dem, was wir täglich erleben und wie wir groß geworden sind. Gib, dann hast du automatisch subjektiv das Empfinden, dann habe ich weniger. Und das sagt Gott, gib und dir wird gegeben. Das ist ja eine Erfahrung, die ist ja was völlig, das ist ja fast schon widersinnig. Ja, also ich lasse was los, damit ich was empfange. Andersrum, ich kann empfangen erst, wenn ich was loslasse. Und das haben wir erlebt und wir haben Zeugnisse und ich wollte heute eigentlich jemanden hier haben, der da ein Zeugnis gibt, aber es hat terminlich nicht geklappt, was er erlebt hat im finanziellen Bereich. Das ist einfach so gigantisch, wo er wirklich auch an Grenzen geführt wurde, losgelassen hat, einen großen Betrag, dann ging sein Auto kaputt und dann sagt er so, Herr, was mache ich jetzt? Und dann rief ihn einer an aus der Schweiz und sagt, du, dein Auto ist kaputt. Sagt er, ja, Und woher weißt du das? Naja, das interessiert dir, kauf dir Neues. Du hast von mir 22.000 Euro, kannst du ausgeben. Ich hätte dann eine Idee, kauf dir doch diesen, so ein, was war das, so ein Geländewagen, ein Vorführwagen. Hat er nagelneu bekommen, nur weil der aus der Schweiz, hat Gott ihn angesprochen, denjenigen, den Geber, den Stifter, den Spender, gesagt, du, da ist ein Auto kaputt gegangen von dem Gottesmann, kauf dir mal eins. Und der Schweizer hatte offensichtlich genügend, ja, um ihm das zu geben. Und da, der hat aber eine ganze Fülle von solchen Zeugnissen. Auch ich habe eine Fülle von solchen Zeugnissen. Und ihr Lieben, in meinem persönlichen Leben, deswegen möchte ich hier zu diesem Zehnten sagen, also dem biblischen Zehnten, den alttestamentlichen, um den geht es nicht. Den können wir im Neuen Testament unmöglich praktizieren, weil wir frei sind vom Gesetz. Und das meine ich so, wie es ist. Aber diese Dankbarkeit, die ist wichtig. Denn das mit den Armen und warum uns das so wichtig geworden ist, das hat seinen Grund aufgrund der Bibelstelle, wo Gott sagt, und Anführungszeichen in wörtlicher Rede, diese bekannte Stelle aus Hesekiel Vers 48 und 49, da sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, da kriegst du gleich Gänsehaut, Doppelpunkt, wörtliche Rede, Sodom, deine Schwester samt ihren Töchtern hat's nicht so getrieben wie du und deine Töchter. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Und nun kommt's. Stolz und alles in Fülle und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht, sondern waren hoffärtig und taten Gräuel vor mir. Darum habe ich sie auch hinweggetan, wie du gesehen hast. Also es war im Vordergrund nicht diese sexuellen Ausschweifungen mit Tieren, die ja, wofür ja Sodom besonders berüchtigt war, sondern es war die Ignoranz, es war eine Gesellschaft, die hochentwickelt war. Es ging ihnen alle gut in Sodom und Gomorra und sie hatten keine Grenzen mehr, sie haben sich alles erlaubt, hatten Arme unter sich und haben das völlig ignoriert. Das war die Sünde, das war die Schuld, ihr Lieben. Und deswegen haben wir gesagt von Anfang an noch, als wir, wenn immer wir hier mit Geld zu tun haben, sobald wir sehen, irgendeiner erlebt Armut subjektiv, dann greifen wir ein. So gut wir können und helfen. Und das wollen wir nicht uns nachsagen lassen. Und das ist auch ein Teil, ich glaube, der wird, das war auch unser Erlebnis, vielfach ausgeblendet, auch insbesondere in freikirchlichen Strukturen, die sich so finanzieren, wie eben vorgetragen. Da kauft man schnell Immobilien und dann ist das Thema nur noch, wir müssen die Hypotheken bedienen und wir müssen Geld. Und das war mir immer oder uns auch in der Leiterschaft ganz wichtig. Nee, also in diesen Zwang lassen wir uns nicht pferchen, in dieses Joch. Dann ist das, wenn du um Geld bittest, nur noch im Vordergrund, dass die Hypotheken bezahlt werden können für ein Haus, das jetzt im Moment groß genug ist, aber eigentlich, wenn ich meinem Glauben richtig freien Lauf gebe, mir vielleicht sagen muss, naja, in 10 Jahren ist das Gebäude ja dann auch zu klein, bloß dann habe ich es ja noch gar nicht bezahlt. Ich darf ja gar nicht so wachsen, wie ich eigentlich will. Man muss immer so sein, dass alles dann da so reinpasst. Und die Leute werden ausgepresst. Und wo landet das Geld? Bei der Bank, durch Zinsen und nicht bei den Menschen, die es brauchen. Und hier kann ich sagen, reinsten Gewissens, wir haben unser Geld, wir setzen das hier ein, wenn man die ganzen Nebengeräuschkosten abzieht, dann setzen wir das ein hier und dort wirklich, ja, zu helfen, dass dieses subjektive, böse Gefühl und beißende Gefühl von Armut nicht erlebt wird. Und deswegen die Bibelstelle dazu. Und wir wissen ja auch, was Gott zu diesem Jünger gesagt hat, der zu ihm kam. Ach Herr, was soll ich tun? Ich befolge das Gesetz und habe alles getan. Sag mir, ich befolge das Wort und ja, sag mir, was soll ich denn noch tun? Ja, du, ganz einfach. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Oh. Und er wandte sich traurig ab. Wie ein Blitzschlag. Ach. Ihr Lieben, und dabei ist es so schön, Reich Gottes so zu praktizieren, jemanden in den Arm zu nehmen, eine Frau, einen Mann, zu sagen, weißt du was, fürchte dich nicht. Komm, das kriegen wir hin. Da schauen wir mal, was wir für eine Idee haben und wie wir das regeln. Aber das geht eben auch nur, wenn genügend freigesetzt wird. Preis dem Herrn. In diesem Sinne möchte ich abschließen und möchte abschließen mit einem Gebet und euch einladen, die Augen zuzumachen. dass ihr das auch schön, dass es in euer Herz fallen kann. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir, dass ich an dich glauben darf, Herr. Ich danke dir für dieses wunderbare Wort, Herr. Ich danke dir, Gott, für die Offenbarungen zwischen Gesetz und Gnade. Und Gott, ich danke dir einfach, dass du wunderbar bist, auferstanden und dass wir im Neuen Testament leben. Lob und Preis und Ehre sei dir. Ich bete, Gott, dass du uns Herz großzügiger machst und auch mehr mit mehr Mitleid und Anteilnahme in unserem Herzen auch pflanzt, beziehungsweise das wachsen lässt, Gott, für die Not um uns rum und diese zuerst in unseren eigenen Reihen, Herr. Ich danke dir für all das, was schon freigesetzt worden ist und bin gespannt auf das, was du noch freisetzen wirst, Herr. Ich danke dir für die Segnungen, die wir empfangen und bete, Herr, dass du diejenigen segnest, die die Gemeinde so wunderbar segnen, indirekt dich dadurch, Herr. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Herr, bitte bewahr uns auf unseren Wegen nach Hause, bewahr uns in der Woche, die vor uns liegt. Inspiriere uns aber auch, Herr. Sprich zu uns, Gott. Gib uns Antworten, wenn uns Fragen umtreiben, wo wir Antworten brauchen, Herr. Und festige unser Vertrauen in dich und in dein Wirken. In Jesu wunderbarem Namen. Und das ganze Volk sagt: Amen, so sei es.